Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Funkjournal.
Das von dem liberalen Adrian Wächter vorgeschlagene Kabinett hat am Dienstagabend im rumänischen Parlament die Vertrauensabstimmung verfehlt. Für die Regierung stimmten 189 Abgeordnete, nötig gewesen wären 233 Stimmen. Weil die Liberalen die Reformpartei USR und der UDMR ihre Unterstützung verweigerten, mit Ausnahme einiger liberaler Abgeordneter aus dem Umkreis Wächters, darunter auch designierte Minister, machen Beobachter das Scheitern vor allem am Verhalten der nationalistischen Aur fest. Deren Abgeordnete, auf deren Stimmen Wächter gesetzt hatte, verließen den Plenarsaal vor der Abstimmung. Die Vorsitzenden der wichtigsten Parlamentsparteien fordern Präsident Nicu Jordan auf, die Parteien umgehend erneut zu Konsultationen einzuladen. Die Liberalen schlagen weiterhin zwei Möglichkeiten vor. Eine Minderheitsregierung der Sozialdemokraten oder eine Minderheitsregierung aus PNL, USR und UDMR mit vertraglich geregelter parlamentarischer Unterstützung. Die Sozialdemokraten lehnen eine Minderheitsregierung von PNL, USR und UDMR ab, betonen aber zugleich ihre Bereitschaft, Regierungsverantwortung zu übernehmen. UDMR und PNL könnten ein Kabinett der Sozialdemokraten unterstützen, während die USR erklärt, sie sei bereit, Teil einer Minderheitsregierung zu werden. Weitere Einzelheiten nach den Meldungen. Rumänien und die Slowakei haben bei einem Treffen der europäischen Agrarminister in Luxemburg eine flexiblere Regelung für den Umgang mit Braunbären gefordert. Übergangsagrarminister Tancos Barna warnte, die stark angestiegene Zahl der Tiere führe zu immer mehr Zwischenfällen in ländlichen Regionen und schade Landwirten. Rumänien fordert von der Europäischen Kommission einen dauerhaften Rechtsrahmen für das Bestandsmanagement sowie die Möglichkeit, wissenschaftlich begründete Eingriffe in Gebieten mit stabilem Erhaltungszustand vorzunehmen. Mehrere Mitgliedstaaten unterstützten den Vorstoß. EU-Agrarkommissar Christoph Hansen sprach sich ebenfalls für flexiblere Lösungen aus. Die rumänische Übergangsregierung hat ein Memorandum des Ministeriums für Investitionen und europäische Projekte verabschiedet und damit die dritte Verhandlungsrunde zur Anpassung des nationalen Aufbau- und Resilienzplans abgeschlossen. Der geschäftsführende Premierminister Ilie Bolojan sagte, in den vergangenen zwei Monaten seien offene Fragen zur Umsetzung der 66 Reformen und 385 Meilensteine geklärt worden, damit Rumänien keine EU-Mittel verliert. Demnach bleiben die Zuschüsse in Höhe von 13,6 Milliarden Euro für Investitionen erhalten. Bis Ende August müsse Rumänien nun noch fast 5 Milliarden Euro abrufen, um bereits fortgeschrittene Projekte finanzieren zu können. Ausführlich berichten wir dazu nach den Meldungen. Beim Internationalen Theaterfestival in Hermannstadt, rumänisch Sibiu, stehen weitere hochkarätige Aufführungen auf dem Programm. Zu den Höhepunkten zählen eines langen Tagesreise in die Nacht vom Nationaltheater Radu-Stanka, das in diesem Jahr mit den Preisen des Theaterverbands für die beste Inszenierung und den besten Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde. Ferner die Tanztheaterproduktion Die Nachkommen der Götter einer belgischen Kompanie sowie das Musikprogramm Die Seele Japans. Geplant ist außerdem eine Begegnung mit dem rumänischstämmigen spanischen Schriftsteller Miguel Gane, gefolgt von einer poetischen Musikaufführung. Hinzu kommen rund 20 kostenlose Straßentheateraufführungen. Die rumänische Tennisspielerin Irina Begu hat in der ersten Runde des WTA 500 Turniers im deutschen Bad Homburg die US-Amerikanerin Venus Williams mit 6:2, 4:6 und 7:6 besiegt. Die 35-jährige Begu, die sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hatte, setzte sich nach fast 3 Stunden gegen die 46-jährige ehemalige Weltranglistenerste durch. Im Achtelfinale trifft sie auf die Tschechin Karolina Muková. Soweit die Meldungen.
Das Funkjournal geht weiter mit dem ersten Hintergrundbericht. Rumänien bleibt auch fast 2 Monate nach dem Sturz der Regierung von Ilie Bolojan ohne regulär eingesetztes Kabinett. Der vom Staatspräsidenten nominierte liberale Politiker Adrian Veștea ist im Parlament mit seinem Regierungsprogramm gescheitert. Damit verschärft sich die politische Unsicherheit in Bukarest weiter. Einzelheiten dazu von unserer Korrespondentin Roxana Vasile. Ich bin Alex Terescu. 189 Stimmen erhielt das Kabinett des designierten Ministerpräsidenten Adrian Veștea im rumänischen Parlament. Deutlich zu wenig für die erforderliche Mehrheit von 233 Stimmen. Damit scheiterte am Dienstag ein weiterer Versuch, nach dem Misstrauensvotum gegen die Regierung des liberalen Ilie Bolojan wieder eine handlungsfähige Regierung ins Amt zu bringen. Es war bereits der 2. erfolglose Anlauf zur Regierungsbildung. Zuvor war schon der Präsidialberater Eugen Tomac daran gescheitert, eine parlamentarische Mehrheit hinter sich zu versammeln. Tomac zog allerdings die Konsequenzen noch vor der Abstimmung. Er legte sein Mandat als designierter Ministerpräsident nieder und verzichtete darauf, sein Kabinett und sein Regierungsprogramm überhaupt dem Parlament vorzustellen. Adrian Veștea hingegen zeigte sich bis zuletzt überzeugt, die notwendige Unterstützung zu erhalten. Allerdings stand er von Beginn an vor erheblichen politischen Schwierigkeiten. Selbst innerhalb seiner eigenen Partei, der nationalliberalen Partei PNL, konnte er nicht auf eine geschlossene Unterstützung zählen. Viele Liberale waren verärgert darüber, dass Staatspräsident Nicușor Dan die Nominierung Veșteas vorgenommen hatte, ohne zuvor die Parteiführung zu konsultieren. Auch die Parteien USR und der Ungarnverband, die gemeinsam mit der PNL die inzwischen abgewählte Regierung Bolojan getragen hatten, verweigerten Veștea ihre Unterstützung. Nach der Abstimmung machten seine Anhänger vor allem die nationalistische Partei AUR für das Scheitern verantwortlich. Auf deren Stimmen hatte Veștea gehofft. Die Abgeordneten der AUR verließen jedoch noch vor der Abstimmung den Sitzungssaal und beteiligten sich nicht am Votum. Dabei hatte Präsident Nicușor Dan mehrfach betont, dass für ihn eine Beteiligung der AUR an einer Regierung nicht in Frage komme. Die pro-westliche Ausrichtung Rumäniens sei eine unverrückbare rote Linie bei allen Gesprächen über die Bildung eines neuen Kabinetts, hatte das Staatsoberhaupt erklärt. Der Vorsitzende der AUR, George Simion, verwies wiederum auf genau diese Haltung des Präsidenten. Seine Partei könne unter diesen Umständen Adrian Veștea nicht unterstützen. Man warte zunächst auf Klarstellungen seitens des Staatschefs, erklärte Simion. Fest steht, das erneute Scheitern einer Regierungsbildung verlängert die Phase politischer Unsicherheit in Rumänien. In einem Punkt sind sich die führenden Politiker der wichtigsten Parlamentsparteien allerdings einig. Präsident Nicușor Dan müsse die Parteien rasch erneut zu Konsultationen einladen. Der Staatspräsident ist nun gefordert, einen neuen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten zu benennen. Dieser hätte anschließend 10 Tage Zeit, ein Kabinett zusammenzustellen und sich dem Parlament zur Vertrauensabstimmung zu stellen. Die regulären Parlamentswahlen sind zwar erst für das Jahr 2028 vorgesehen. Sollte jedoch auch ein 2. von Präsident Dan nominierter Regierungschef keine Mehrheit erhalten, könnte es vorgezogene Neuwahlen geben. Nach rumänischem Recht hat das Staatsoberhaupt die Möglichkeit, das Parlament aufzulösen, wenn 2 designierte Ministerpräsidenten mit ihren Investiturabstimmungen scheitern. Damit bleibt die politische Zukunft Rumäniens vorerst offen. Bis auf Weiteres führt die abgewählte Regierung die Amtsgeschäfte lediglich geschäftsführend weiter.
Es geht weiter im Funkjournal von Radio Rumänien International. Nach Verhandlungen mit der Europäischen Kommission konnte Rumänien die für Investitionen vorgesehenen 13,6 Milliarden Euro an nicht rückzahlbaren Mitteln aus dem nationalen Konjunkturprogramm PNRR behalten. Dazu hören Sie einen Beitrag von Corinna Christer, ich bin Florin Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung. In einer außerordentlichen Sitzung verabschiedete die Übergangsregierung in Bukarest am Montag ein vom Ministerium für Investitionen und europäische Projekte vorgelegtes Memorandum, mit dem die dritte Verhandlung über die Änderung des Konjunkturplans PNRR abgeschlossen wurde. Der amtierende Premierminister Ilie Bolojan erklärte, die in den letzten zwei Monaten geführten Verhandlungen hätten dazu gedient, Klarheit darüber zu schaffen, wie Rumänien die 66 Reformen und 385 vereinbarten Meilensteine erreichen wird, um keine EU-Gelder zu verlieren. Die meisten Diskussionen konzentrierten sich auf die Investitionskomponente, um die Zuschüsse nicht zu gefährden. Ilie Bolojan. Ein wichtiger Punkt der Verhandlungen war die Sicherung der Autobahnfinanzierung. Ein wichtiger Aspekt war die Zustimmung der Europäischen Kommission, die Zahlungen für die Autobahnen prozentual am Baufortschritt auszurichten, um erhebliche finanzielle Verluste zu vermeiden. Ein weiterer wichtiger Punkt betraf Reformen, Meilensteine und Zielvorgaben. Die Verhandlungen wurden so geführt, dass die Europäische Kommission dort, wo die Ziele objektiv nicht erreicht werden konnten, beispielsweise im Eisenbahnbereich, reduzierte Ziele akzeptierte, um finanzielle Einbußen zu verhindern. Nach den Verhandlungen mit der Europäischen Kommission konnte Rumänien die für Investitionen vorgesehenen 13,6 Milliarden Euro an nicht rückzahlbaren Mitteln sichern, betonte Ilie Bolojan. Er fügte hinzu, dass Rumänien bis Ende August fast 5 Milliarden Euro einwerben müsse, um die bereits weit fortgeschrittenen Projekte zu finanzieren. Die Verhandlungen mit der Europäischen Kommission über die jüngste Änderung des Nationalen Aufbau- und Resilienzplans wurden erfolgreich abgeschlossen. Rumänien verfügt weiterhin über einen Nationalen Aufbau- und Resilienzplan PNRR von über 20 Milliarden Euro und erhält die volle Summe der nicht rückzahlbaren EU-Mittel, erklärte der amtierende Minister für Investitionen und europäische Projekte Dragoș Pâslaru Ende letzter Woche. Er betonte, dass durch eine realistische Anpassung einiger Investitionsindikatoren und die Neuformulierung bestimmter Meilensteine und Reformen erhebliche Strafrisiken beseitigt und finanzielle Korrekturen in Milliardenhöhe vermieden werden konnten. Gleichzeitig, so Pâslaru weiter, seien die wesentlichen Ziele der durchgeführten Reformen und Investitionen gewahrt geblieben. Wir haben konkrete Lösungen für wichtige Projekte in den Bereichen Infrastruktur, Gesundheit, Energie, Digitalisierung, Bildung, lokale Entwicklung und Umwelt erzielt. Wir haben uns auf Mechanismen geeinigt, die die Anerkennung bereits erzielter Fortschritte ermöglichen, unter anderem durch die Anwendung von Abnahmeprotokollen für abgeschlossene Investitionen. Und wir haben bestimmte Meilensteine so angepasst, dass sie fristgerecht vollständig umgesetzt werden können. Rumänien gibt weder die Reformen noch die Investitionen auf, sagte Dragoș Pâslaru. Seiner Ansicht nach steht die wichtigste Phase noch bevor, die Umsetzung bis zum 31. August.
Sie hören Radio Rumänien International.
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
die wohlbekanntesten Herrschaftsinsignien in der Sammlung des Nationalen Geschichtsmuseums von Rumänien sind die zeremoniellen Streitkolben, die königlichen Zepter. Es sind Objekte, deren Form tief in der militärischen und fürstlichen Tradition Rumäniens verwurzelt ist. Bewundern kann man sie in der Galerie der historischen Schatzkammer des Museums, direkt neben anderen einzigartigen Stücken der königlichen Familie. Sie hören zu diesem Thema einen Beitrag verfasst von Ion Puikan. Am Mikrofon begrüßt sie Adina Olar. Das berühmteste dieser Stücke ist das Zepter von König Ferdinand I., oft auch einfach der Streitkolben des Königs genannt. Ferdinand nutzte es bei seiner Krönungszeremonie am 15. Oktober 1922 in Alba Iulia. Über dieses historisch so aufgeladene Objekt berichtet Andrei Grumeza, Museologe am Nationalen Geschichtsmuseum.
Sceptrul regelui Ferdinand I folosit în timpul ceremoniei.
Das Zepter von König Ferdinand I, das bei der feierlichen Krönung in Alba Iulia 1922 zum Einsatz kam, ist eine der wichtigsten Regalien der modernen rumänischen Monarchie. Seine Bedeutung liegt nicht nur im materiellen Wert, sondern vor allem in seiner historischen, symbolischen und künstlerischen Aussagekraft. Gefertigt wurde das Stück bereits 2 Jahre vor der Krönung und dem König am 10. Mai 1920 überreicht. Es wurde durch öffentliche Spenden finanziert und war ein Zeichen der Dankbarkeit des rumänischen Volkes gegenüber dem Souverän, dessen Name im Ersten Weltkrieg untrennbar mit der Vollendung der nationalen Einheit und der Geburt Großrumäniens verbunden war. Rein optisch ist das Zepter einem mittelalterlichen Streitkolben nachempfunden. Diese Form hat im rumänischen Mittelalter eine ganz präzise Bedeutung. Neben Zepter, Schwert und Krone war der Streitkolben eines der Insignien der fürstlichen Autorität. Dass Ferdinands Zepter genau diese Form erhielt, verband die neue konstitutionelle Monarchie also direkt mit der Tradition der alten rumänischen Voivoden. Entworfen wurde das Zepter von dem Maler Costin Petrescu. Gefertigt hat es das berühmte Pariser Juwelierhaus René Boivin. Es besteht aus Silber, Gold und Edelsteinen. Weitere Details zu den verwendeten Materialien und zur Entstehungsgeschichte liefert noch einmal André Grumeza.
Piesa este alcătuită dintr-o măciulie globulară și un mâner cilindric.
Das Stück besteht aus einem kugelförmigen Kopf und einem zylindrischen Griff. Der goldene Kopf ist wie eine Säule gestaltet und mit floralen und geometrischen Motiven verziert. Jeder Abschnitt trägt die Initiale von König Ferdinand I., 2 spiegelverkehrte Fs, gekrönt von der königlichen Krone. In jeder Initiale befindet sich eine vertikale Perlenreihe, was dem Stück einen sehr feierlichen und kostbaren Charakter verleiht. Der kugelförmige Körper wird von silbernen Meridianen mit dreieckigen Dornen durchzogen, Elemente, die den Charakter als mittelalterliche Zeremonialwaffe betonen. Gekrönt wird der Kopf des Zepters von einem kreuztragenden Adler. Dieser Adler hält ein lateinisches Kreuz im Schnabel und ähnelt stark dem Wappen des rumänischen Staates. Dieses Detail verbindet das Objekt unmittelbar mit der Person des Königs und der staatlichen Autorität. Das Zepter wird so zum Symbol der öffentlichen Macht, der staatlichen Kontinuität und der historischen Legitimität. Auf 2 der Streben des Kopfes sind in großen, eingravierten und vergoldeten römischen Lettern die Schöpfer des Werks verewigt. Entwurf von Costin Petrescu, Ausführung durch das Haus René Boivin aus Paris. Die Wahl Petrescus war genial, denn der Künstler hatte ein tiefes Verständnis für die alte rumänische Kunst. Er schuf ein originelles Werk, in dem das Motiv des Streitkolbens mit dem der antiken Siegessäule und der Symbolik Großrumäniens verschmilzt. Die Ausführung wurde einem der wichtigsten Juwelierhäuser der damaligen Zeit anvertraut, das damals von Jean Boivin geleitet wurde. Petrescu verbrachte viele Wochen in der Pariser Werkstatt, um die Details zu überwachen, damit sein rumänisches Projekt in ein Goldschmiedewerk von außergewöhnlicher Qualität verwandelt wurde. Eines der raffiniertesten Elemente des Zepters sind die 4 weiblichen Figuren, die den Kopf stützen. Diese in rumänische Trachten gekleideten Frauen, die sich an den Händen halten, symbolisieren die Vereinten Provinzen, das Alte Reich Rumänien, Bessarabien, Siebenbürgen und die Bukowina. Sie stehen wie Karyatiden auf dem Kapitell einer Säule und tragen den oberen Teil des Streitkolbens. Die klassische Darstellung der geflügelten Siegesgöttin wurde hier durch die symbolische Darstellung der rumänischen Einheit ersetzt. Die Befreiung von Fremdherrschaft und die Vereinigung in einem einzigen Staat waren für die damalige Zeit die passendste Allegorie des Sieges. Der Griff des Zepters ist wie eine architektonische Säule geformt und trägt eine spiralförmig angeordnete Inschrift. Die Schrift ahmt den Duktus feierlicher rumänischer Inschriften in kyrillischen Buchstaben aus dem 17. und 18. Jahrhundert nach. Der Text besagt, dass das Volk dem König diesen Streitkolben schenkte. Als würdigem Herrscher und Sieger, zum Gedenken an den König von 1916 bis 1919, für die Befreiung und Vereinigung der gesamten rumänischen Nation. Auch technisch ist das Stück bemerkenswert komplex. Es kombiniert Gold, Silber, vergoldetes Silber sowie weißes und türkisfarbenes Email. Verwendet wurden Techniken wie Hämmern, Gießen, Gravieren, Emaillieren und Ziselieren. Die Gesamtlänge beträgt 70 Zentimeter. Das Gewicht liegt bei über 2 Kilogramm. Heute betrachtet man das Zepter Ferdinands I. als ein Meisterwerk des Metallkunst im neorumänischen Stil, mit deutlichen Anklängen an den Jugendstil. Es beeindruckt durch die Eleganz der Formen, das raffinierte Dekor und die Subtilität seiner Symbole. Das Zepter von Ferdinand I. wird neben der stählernen Königskrone und den Kronen der Königinnen ausgestellt. Zur Sammlung der königlichen Insignien gehört jedoch noch ein weiterer Streitkolben, der von König Karl II., ebenfalls ein Stück von besonderem künstlerischen und symbolischen Wert. Es handelt sich um ein einzigartiges Werk der dekorativen Kunst, geschaffen im Jahr 1940 vom Bildhauer Alexandru Talposhin Severin. Auch darüber weiß Museologe Andrei Grumeza mehr.
Relația complicată dintre Carol.
Das komplexe Verhältnis Karls zum Andenken an die Herrschaft Ferdinands und der Wunsch des neuen Souveräns, ein eigenes System königlicher Repräsentation aufzubauen, führten zur Schaffung dieses neuen Machtsymbols. Das Zepter von Karl II. Wurde anlässlich seines 10-jährigen Thronjubiläums entworfen, das für 1940 geplant war. Es war offensichtlich vom Zepter Ferdinands inspiriert. Im Gegensatz zu diesem war Karls Zepter jedoch vollständig aus Gold gefertigt und sollte eine neue Phase der Behauptung königlicher Autorität markieren. Die politische Lage des Jahres 1940 machte eine feierliche Einweihung jedoch unmöglich. Die Gebietsverluste Rumäniens und der Zusammenbruch des gesamten königlichen Regimes führten zu Karls Abdankung im September 1940. So wurde verhindert, dass dieses Zepter jemals fertiggestellt und öffentlich verwendet wurde. Während das Zepter von Ferdinand auf ewig mit dem Triumph der nationalen Einheit und der Krönung in Alba Iulia verbunden bleibt, wurde das Zepter von Karl II. Zum Ausdruck einer abgebrochenen Herrschaft und einer Zeremonie, die niemals stattfand.
Kreuz und quer durch Rumänien. Reisetipps für Touristen. Kreuz und quer durch Rumänien. Reisetipps für Touristen.
Die Stadt Târgu Mureș, zu Deutsch Neumarkt am Mureș, Ungarisch Moroșvásárhely, liegt im nördlichen Teil Siebenbürgens und empfängt seine Besucher mit imposanten Bauwerken wie der mittelalterlichen Festung oder dem Kulturpalast, einem Juwel des Jugendstils. Hinzu kommen gepflegte Parkanlagen und zahlreiche Freizeitmöglichkeiten für Familien mit Kindern. Anna Maria Kononovic hat über die wichtigsten Attraktionen der Stadt recherchiert. Im Studio begrüßt die Sorin Georgescu mit der deutschen Fassung ihres Beitrags. Târgu Mureș oder Neumarkt ist als Kreishauptstadt des Landkreises Mureș zwar keine große Stadt, blickt aber auf eine beeindruckende Geschichte zurück. Das Zentrum begeistert mit der mittelalterlichen Festung, dem Rosenplatz und zahlreichen reich verzierten Gebäuden, die an die alten Märkte des Mittelalters erinnern. Archäologische Funde belegen, dass das Gebiet bereits seit vorgeschichtlicher Zeit besiedelt ist. Die mittelalterliche Festung erstreckt sich über mehr als 4 Hektar. Sie umfasst eine befestigte Anlage mit 7 Bastionen, die durch Mauern miteinander verbunden sind. Innerhalb der Anlage befindet sich die reformierte calvinistische Kirche. Eine frühere Festung wurde 1492 bei einem Einfall zerstört. Der Bau der heutigen Anlage begann 1602. Heute dient die Festung als Kulisse für Kulturveranstaltungen, Ausstellungen sowie die alljährlichen Stadttage im Juni. Dana Matic, Projektmanagerin beim Tourismusverband Visit Mureș, nennt weitere Wahrzeichen und Attraktionen der Stadt.
Târgu Mureș are cel puțin 2 clădiri emblematice pe care, dacă le vezi într-o ilustrată, știi exact despre ce oraș este vorba. Palatul Culturii și Prefectura sau Palatul Administrativ, care inițial a fost construit ca fiind...
Târgu Mureș hat mindestens 2 Wahrzeichen, die man sofort erkennt, wenn man sie auf einer Postkarte sieht. Den Kulturpalast und die Präfektur, auch Verwaltungspalast genannt, der ursprünglich als neues Rathaus errichtet wurde. Beide Gebäude entstanden im ungarischen Sezessionsstil, also einer Variante des Jugendstils. Sie wurden zwischen 1905 und 1913 gebaut und zählen zu den bedeutendsten Beispielen dieser Architekturströmung. Beide Gebäude sind heute mehr als 100 Jahre alt und können besichtigt werden. Im Kulturpalast hat außerdem die Staatsphilharmonie von Târgu Mureș ihren Sitz. Dort befindet sich auch die Kunstabteilung des Kreismuseums.
Für Familien mit Kindern gibt es in Târgu Mureș eine besonders beliebte Attraktion, den größten und schönsten Zoo Rumäniens. Er erstreckt sich über 42 Hektar und beherbergt mehr als 800 Tiere aus über 150 Arten. Einzigartig in Rumänien sind hier Giraffen, Elefanten, Gibbons, Flamingos und sibirische Tiger zu sehen. Jedes Jahr kommen neue Tierarten hinzu. Der Zoo ist sehr interaktiv gestaltet. Es gibt eine eigene App und an vielen Stellen können Besucher den Tieren besonders nahe kommen und außergewöhnliche Erlebnisse sammeln.
Sunt locuri amenajate special, ca astfel încât vizitatorii să aibă experiențe interactive și unice.
Am Fluss Mureș gelegen, der Fluss heißt auf Deutsch Mireș, auf Ungarisch Moroș, verfügt die Stadt auch über ein beliebtes Naherholungsgebiet, das Freizeitzentrum Weekend. Dort gibt es mehrere Schwimmbecken sowie einen See für Bootsfahrten. Ein weiteres Wahrzeichen ist die städtische Teleki Bojoj Bibliothek. Sie wurde von 1799 bis 1804 unter der Leitung ihres Gründers, des Grafen Samuel Teleki, errichtet. Den Grundstock bilden rund 40.000 Bände, darunter 66 Inkunabeln, also Frühdrucke aus der Zeit vor 1500, sowie zahlreiche seltene Werke und historische Ausgaben aus der Privatsammlung des Grafen. Heute vereint die Bibliothek die Sammlungen Teleki und Bojoj mit insgesamt rund 120.000 Bänden. Zu ihren Schätzen gehören unter anderem die 33 Bände der berühmten Enzyklopädie von Diderot und D'Alembert, sowie zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen und Lexika aus ganz Europa. Târgu Mureș, Neumarkt am Mireș, ist damit ein Reiseziel, das Geschichte, Architektur Kultur- und Familienerlebnisse auf engem Raum miteinander verbindet.
Sie hören Radio Rumänien International.
Weiter ist es Zeit für klassische Musik bei Radio Rumänien International. Heute schlagen wir Ihnen Werke großer europäischer Komponisten zum Anhören vor, interpretiert von einigen jungen rumänischen Künstlern. Eine solche erste musikalische Sequenz ist das Klavierkonzert Nummer 1 in S-Dur von Franz Liszt in der Interpretation der Künstlerin Anna Maria Ilie, die gemeinsam mit dem Sinfonieorchester des Nationalen Kunstkollegs die Lundipati in Bukarest auftritt, mit dem Dirigenten Andrei Stefan Racco am Pult des betreffenden Instrumentalensemble.
Thank you. Nach den beiden Ecksätzen, dem ersten Allegro Maestoso und dem vierten Allegro Marziale Animato aus dem Klavierkonzert Nummer 1 in S-Dur von Franz Liszt, das der große ungarische romantische Komponist im Jahr 1855 schuf, zu jener Zeit, als er sich in Weimar aufhielt, schlagen wir Ihnen einige Sequenzen aus der Suite Der Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns zum Anhören vor, etwa das 14. Stück Finale in der betreffenden Partitur, die der berühmte französische Komponist 1886 schrieb. Wir hören zunächst das unverwechselbare 13. Stück Der Schwan mit seiner ästhetischen Physiognomie, choreografischer Art, wenn wir auch an das Ballet The Dying Swan denken, das 1905 von dem Balletmeister Michael Fokine und der berühmten Anna Pavlova geschaffen wurde. Erwähnen wir auch die Tatsache, dass die Interpreten des genannten Musikwerks, das wir gleich hören werden, die jungen Pianisten Radu Torok und Petru Burcia sind, in ihrer Rolle als Solisten des Sinfonieorchesters des Nationalen Kunstkollegs Dino Lipati in Bukarest.
Thank you.
Und gegen Ende der heutigen Musikrubrik laden wir Sie ein, das Stück mit dem Titel O Fortuna aus der wohlbekannten Kantate bzw. dem Oratorium Carmina Burana von Karl Orff zu hören, einem Referenzwerk des vergangenen Jahrhunderts, das 1937 von seinem deutschen Schöpfer vollendet wurde und dessen Libretto auf alten mittelalterlichen Texten aus dem 13. Jahrhundert beruht, die in der Bibliothek des Klosters Benedikt Beuern gefunden wurden. Die interpretatorische Fassung, die wir Ihnen heute vorstellen, stammt von Ensemble Violoncellissimo, einem Kammerensemble, das zu Beginn der 2000er Jahre vom Cellisten und Universitätsprofessor Marin Kazako ins Leben gerufen wurde und das im Laufe der Zeit mit verschiedenen szenischen Besetzungen ausgestattet wurde.
Rumänische Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Die Saison der Banatschwäbischen Kirchweihfeste eröffnete heuer am 16. Mai die Gemeinde Glogowatz im Verwaltungskreis Arad. Die Ortschaft feierte zudem 300 Jahre plus 2 seit ihrer Ansiedlung mit Schwaben. Veranstalter des Jubiläumsfestes war die Heimatortsgemeinschaft aus Deutschland mit Unterstützung der Gemeinde Glogowatz und das deutsche Forum Arad mit seiner Jugendorganisation Banat JA. Dazu hören Sie einen Beitrag von Adi Ardelean von Radio Rumänien Temeschwar in unserer Reihe Kulturidentität und Kulturinterferenzen. Heute hören Sie den ersten Teil.
Rund 80 Trachtenpaare marschierten am Samstagvormittag in Begleitung der Nadla-Chanka-Blaskapelle durch die Straßen von Glogowatz zur römisch-katholischen Ortskirche. Diese ist dem heiligen Johannes von Nepomuk, Schutzpatron des Banats, geweiht, dessen Gedenktag im Kirchenkalender genau am 16. Mai festgehalten ist. Der Trachtenpaare der Heimatortsgemeinschaft aus Deutschland schlossen sich mehrere Jugend- und Trachtengruppen aus dem Banat an, so die Tanzgruppe Banatia des Deutschen Forums aus Arad und die Gastgruppen Hatzfelder Pipace, Bille der Heiderose, Vergissmeinnicht Busiasch, Buntes Sträußchen, Großsang Nikolaus, Lovrin und Canat, Edelweiß Teta und Banater Kranz Temeswar sowie die rumänische Volkstanzgruppe aus Glogowatz. Den Festgottesdienst feierte der Generalvikar der römisch-katholischen Diözese Temeswar Johann Dirschl gemeinsam mit dem Dechantpfarrer des Erzdechanats an der Maros Arpad Kirai, dem Ortspfarrer Laszlo Balog und weiteren Geistlichen. Einführende Worte sprach zu Beginn des Gottesdienstes der Vorsitzende der Heimatortsgemeinschaft aus Deutschland, Wilhelm Gruber.
Hier aus unseren Archiven und Büchern zu entnehmen ist unsere Heimatortsgemeinschaft Glogowatz vor 302 Jahren vorwiegend von Landsleuten aus dem Rheinland, Baden-Württemberg und bayerischen Franken ausgesiedelt worden. Unsere Heimatortsgemeinschaft Glogowatz wurde zunächst unter dem Namen Orod geführt, welches aus serbischen Herden stammt. Hergeleitet von serbischen Grenzsoldaten, die hier in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Marasch-Grenze gegen die Türken verteidigen.
In seiner Predigt hob Generalvikar Johann Dirschl die Bedeutung der Zahl 300 hervor.
300 ist eine interessante Zahl. Die Städte gespalten seit dem Mittelalter. Benutzt niemand diese 300, also 30 oder 3 Bäume so ein Haus haben, nicht mehr wie 30% der Schatten, sondern auf ein Haus fallen und dann nicht weit wie 300 Meter soll die erste grüne Anlage sein. Und das würden auch heute noch die Städtepläne so machen und einhalten, damit die Gemeinde schön und gesund wachsen kann. So sehen wir, Gesundheit bedeutet auch 300. Aber immerhin in der Heiligen Schrift 300 bedeutet, danke, Sarah.
Im Gottesdienst spielte die Blasmusik wieder auf und die Trachtenpaare tanzten die Ehrentänze vor der Kirche. Die Nadlacsanka Blaskapelle begleitet seit mehr als 30 Jahren die Feste der Deutschen aus Arad musikalisch. Danach ging es mit Blasmusik zum Kerweihplatz, wo der Kerweihbaum aufgestellt war. Auch rund um den Kerweihbaum wurde getanzt. Der Trachtenumzug ging dann weiter. Nächster Halt das Rathaus. Dort empfing der Bürgermeister Mihai Mag die Trachtenpaare. Herzlich willkommen allen Teilnehmern an diesem Fest aus anderen Ortschaften, unseren ausgewanderten Landsleuten, willkommen zu Hause. Ich bin mir sicher, dass unabhängig davon, wie weit Sie von Glogovac jetzt leben, ist Ihr Zuhause hier. Wir sind Ihnen für Ihr Erbe dankbar, für den Geist, den Sie hier hinterlassen haben. Dass Glogovac heute ein Vorzeigeort ist, das verdanken wir der Tatsache, dass wir das von Ihnen gelernt haben. Als Ehrengäste mit dabei waren der Arader Abgeordnete Răzvan Cadar und der stellvertretende Vorsitzende des Arader Kreisrates Sergiu Bulcea.
În 2028 vom sărbători 1000 de ani de la prima atestare documentară a Orodului.
2028 werden wir 1000 Jahre seit der ersten urkundlichen Erwähnung der Burg Orod begehen. Wir kennen heute Orod als den Vorgänger von Arad. Wenige aber wissen, dass seine Wurzeln hier in Glogovac sind. Die Burg, die wir hier hinter der Kirche sehen, stammt eigentlich von 1028. Die Trachtenpaare führten auch vor dem Rathaus einige Tänze vor. Unterdessen sammelte ich einige Eindrücke von den Teilnehmern. Anja Suguari, Konsulin der Bundesrepublik Deutschland in Temeswar.
Es ist auch meine erste Kerwei, was eigentlich fast schon eine Schande ist, weil ich doch schon einige Monate im Lande bin. Aber die Gelegenheit hat sich nicht ergeben und es ist natürlich umso toller, ein so tolles Jubiläum wie 300 Jahre mit Musik, mit allem mitzubekommen. Es war fantastisch. Es war ein wunderbarer Gottesdienst von Generalvikar Dirschel. Und ich bin Gott froh, dass es nicht regnet, noch nicht regnet. Ich hoffe, es wird auch nicht regnen. Für all die wunderschönen Teilnehmer hier. Sie haben fantastische Trachten, tolle Musik. Gerade eben hatte ich die Ehre, mit dem Bürgermeister mich ein bisschen zu unterhalten. Ich würde mal sagen, besser hätte es nicht laufen können für mich. Ganz fantastisch.
Erwin Josef Ziegler, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Regionalforums Banat.
Es ist ein einmaliges Jubiläum, eine Veranstaltung, die Jung und Alt versammelte, von der alten Heimat, von der neuen Heimat der Glogowice. Und wir, die Banater Berglanddeutschen, sind auch dabei. Es freut uns, dass wir gemeinsam feiern können und einen Zukunftssinn für diese Veranstaltung leisten können.
Dietlinde Huhn, Vorsitzende des Deutschen Ortsforums in Groß-St.-Nikolaus.
300 Jahre waren uns würdig, dass wir gesagt haben, wir organisieren uns, wir mobilisieren uns, wir holen unsere schönste Tracht und wollen sehen, was hier los ist. Ich war noch nie in Glogowac, habe auch sonst keinen Bezug zu Glogowac, aber ich sage, heutzutage muss man zusammenrücken und immer wenn irgendetwas Größeres im Banat ist, dort ist es angenehm, dabei zu sein. Man trifft Freunde, man trifft Bekannte und in erster Linie man hört schöne Musik, man sieht viel Jugend, man sieht schöne Trachten und die Atmosphäre lädt einem dann immer wieder auf, dass es auch noch ein bisschen weitergeht.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streamingformaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.